Ich möchte meine Predigt mit einer Quizfrage anfangen. Und wenn ihr sie jetzt gerade lest, bitte überlegt doch schnell für euch leislich überlegen, ob ihr die Antwort vielleicht wisst und es nicht gerade sagen, sodass alle die Chance haben, auf die Antwort zu kommen. Und die Frage, die ich mitgebracht habe, ist die folgende. Was haben die Samariterin am Jakobsbrunnen, der Hauptmann von Kapernaum, die Kananiterin, die bei Jesus nach Brotbrösmeli bettelt, der Kämmerer aus Äthiopien und der römische Feldherr Cornelius, was haben diese Menschen alle gemeinsam? Kleiner Moment vom Studieren, mal schauen, ob eure Hirne schon wach sind. Hat jemand eine Idee? Sind alles nicht Juden gewesen? 100 Punkte für meine Mami. Wunderbar, ich habe sie nicht eingeweiht. Sind alles nicht Juden gewesen? Das ist absolut die richtige Antwort. Sind alles Menschen gewesen, die eine tiefe Sehnsucht hatten nach dem Gott von Israel, aber zum falschen Volk haben gehört. Oder so, wie es Susanne vorhin gemacht hat, die falsche Haarfarbe gehabt, um ein Schöckeli zu bekommen. Sie haben zum falschen Volk gehört, sie sind entweder Halbheiden gewesen oder Heiden. Warum wird da überhaupt ein Unterschied gemacht? Im Alten Testament wird uns gezeigt und erzählt, dass Israel als erwähltes Volk von Gott gilt. Das ist das Volk, das er auswählt und mit ihm Geschichte schreibt. Das fängt schon mit dem Abraham an. Und in der Antike hat es eine klare Unterscheidung gegeben zwischen den Juden als Volk und allen übrigen Völkern, die eben als Heiden sozusagen sind zusammengefasst wurden. Das war so ein bisschen schwarz-weiss gewesen. Was hat das bedeutet? Für Heiden hat es bedeutet, dass sie keinen Zugang hatten zu dem Gott von Israel. Weil sie fremde Götter verehrt haben, weil sie heidnische Brüche hatten, weil sie zum Beispiel auch das Speisgebot, das Essensgebot der Juden nicht befolgt haben, sich nicht zeremoniell gewaschen haben, sind auch nicht beschnitten gewesen und all diese Aspekte haben sie für die Juden unrein gemacht. Und das hat zur Folge gehabt, dass für die Juden gegolten hat, möglichst keinen Kontakt mit Heiden. Man könnte sich ja verunreinigen. Das hat nicht geheißen, dass man sie abwerten oder irgendwie schlecht machen, aber es war klar, man geht auf Abstand. Es war auch verboten, dass Mischehen geschlossen wurden und Tischgemeinschaft, also dass ein Jude bei einem Nicht-Jude wäre eingekehrt, zu Besuch wäre, auch das war nicht möglich. Dass die Juden das auserwählte Volk von Gott sind, dass sie abgesondert sind worden, das wird in unzähligen Texten vom Alten Testament beschrieben. Zum Beispiel bei dem Bundesschluss auf dem Berg Sinai, wo Gott zu Mose sagt, 2. Mose 19, 4 bis 6, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges, das bedeutet eben ein abgesondertes Volk, sein. Es wird also deutlich, dass es da einen Unterschied gibt, dass es offenbar einen Graben gibt zwischen Juden und den übrigen Völkern. Später im Neuen Testament aber begegnen uns plötzlich ganz andere Texte, eine andere Haltung. Da haben die sogenannten Heidenchristen plötzlich einen neuen Status. Zum Beispiel lesen wir das im Epheser 2, Vers 11 bis 14. Dort schreibt der Paulus an die Heidenchristen, an Heiden, die sind Christen geworden, vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. In dem Epheser-Text wird deutlich, dass es offensichtlich eine Entwicklung gibt vom Alten zum Neuen Testament. Und diese Entwicklung hat mich interessiert. Wie ist denn das gekommen, dass die Juden oder vielmehr dass die Heiden plötzlich Zugang bekommen haben zu dem Evangelium? Und der Text, den ich eben heute mitgebracht habe, der hat hier ganz eine zentrale Rolle gespielt. Zugang zu Gott für alle Menschen, das ist das Predigtthema. Und die Geschichte eben aus Apostelgeschichte 10, die ich mitgebracht habe, ist die Geschichte von Cornelius und dem Petrus. Bevor ich die etwas genauer mit euch anschaue, möchte ich sie verorten. Was ist vor ihnen passiert? Das Thema der Heiden, die sich nach dem Gott von Israel sehnen, das taucht nämlich an verschiedenen Stellen auf im Neuen Testament. Zum Beispiel im Johannes 4. Dort wird uns berichtet von dieser Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, wo er ihr lebendiges Wasser verspricht. Oder dann später in Matthäus 8, wo der Hauptmann von Kapernaum zu Jesus kommt und bittet für seine Diener, die er möchte, dass Jesus ihn heilen würde. Das war auch ein Heid. Später dann die Geschichte aus Matthäus 15, wo ich auch schon darüber predigt habe, wo die hartnäckige Heidin eben aus Kanaan, die Kanaaniterin, zu Jesus kommt und unbedingt will, dass er ihre Tochter, die besessen ist, heilt und mit ihm fängt an zu feilschen. Und dann im Apostelgeschichte 8, kurz vor unserem Text heute, passiert die verrückte Geschichte, dass in Samaria Erweckung stattfindet und der Philippus in die Wüste geschickt wird, dort an dem schwarzen Mann, dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet und den zu Gott führt. Was da passiert in diesen verschiedenen Momenten, ist eigentlich das, was in der Apostelgeschichte 1,8 von Jesus verheißen wird. Bevor Jesus aufsteigt, zurückgeht zum Vater im Himmel, sagt er seinen Jüngern, verspricht er ihnen, dass Gottes Geist wird auf sie kommen. Und dann sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das betrifft Juden, in ganz Judäa und Samarien, da reden wir von Halbjuden oder Halbheiden, und bis an das Ende der Welt, das schließt die Nationen ein. Und die Taufe von Cornelius, wo der Petrus eben eine wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte, die hat da eine zentrale Bedeutung. Weil die Apostelgeschichte 10 so lang ist, nämlich 48 Verse, habe ich mich entschieden, es nicht vorzulesen, sonst wäre das allein fast eine halbe Stunde gegangen, sondern dass ich euch die Geschichte ein bisschen erzähle, skizziere, auch weil der Text ganz viele Wiederholungen hat. Die Hauptaussage, die Hauptbegebenheit wird mehrmals wiederholt. Vielleicht habt ihr heute Nachmittag Zeit und Lust, mal die Apostelgeschichte 10 zu lesen. Dass die Begegnung so ausführlich dargestellt wird und von verschiedenen Seiten beleuchtet, hängt damit zusammen, dass sie eben sehr, sehr wichtig ist. Kein anderer Text in der Apostelgeschichte wird so ausführlich beschrieben. Weil die Geschichte eben einen entscheidenden Wendepunkt auch in der Heilsgeschichte von Gott markiert. Anfangen tut alles mit dem Cornelius. Der Name sagt es schon, tönt schon ein bisschen römisch-latinisch. Der Cornelius, das ist ein römischer Hauptmann. Wir werden in dieser Geschichte sehen, dass er ein Gottsucher ist. Und er ist stationiert in Caesarea Maritima. Dort ist sein Wohnsitz. Und Caesarea, da ist der Name Programm. Caesarea hat das Wort Cäsar drin. Es ist eine Stadt, die geprägt ist vom Kaiserkult, ganz viele heidnische Brüche auch. Und dort ist der Cornelius stationiert. Er ist Römer und damit Heid. Offizier von einer Besatzungsgruppe, also Berufssoldat, könnte man sagen. Er befehligt 250 Legionäre. Und in seiner Rolle und als Römer ist er natürlich Feind der Juden. Er tut die Bevölkerung kontrollieren, das gehört zu seinen Aufgaben. Er muss auch verhindern, dass es Aufstände gibt. Wir können fast ein bisschen sagen, dass der Cornelius so ein Hauch von Stasi umweht. Und dann passiert etwas Spannendes, nämlich beim Observieren von diesem komischen Volk wächst beim Cornelius plötzlich eine Art Bewunderung, eine Wertschätzung für die Juden. Und er spürt, wie ihm eine Sehnsucht wächst, dem Gott, wo die Juden dienen, irgendwie auch auf die Spur zu kommen. Er fängt dann an, die Juden zu imitieren. Er betet viel zu dem Gott Israels. Er gibt Almosen, das sind wichtige Aspekte im Judentum. Und wird darum auch unter den Juden als frommen, gerechten und gottesfürchtigen Mann gehandelt. Sein Verhalten redet davon, dass er eine tiefe Sehnsucht hat nach dem Gott von Israel. Und der Cornelius bekommt einmal während einem Gebet Besuch von einem Engel. Im Vers 4 bis 6 lesen wir: Cornelius, sagt der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Komische Details, die hier erwähnt werden. Der Engel kommt und was macht er als erstes? Er würdigt den Cornelius. Er sagt ihm, Gott hat dich gesehen. Fast ein bisschen wie Hagar in der Wüste. Gott hat dich gesehen, Gott hat gesehen, was du tust. Er sieht dein Herz. Und auf die Würdigung aber kommt eine Aufforderung. Er sagt, schick du Boten nach Joppe. Und tut da ganz genau sagen, wer dort antreffen und wer bei wem wohnt und ob das am Meer ist. Komische Details, aber um was wirklich geht, wird nicht deutlich. Und was mich fasziniert ist, der Cornelius stellt das Reden von Gott nicht in Frage. Der reagiert erstaunlich entschlossen. Der sagt ja zu Gottes Plan, ohne dass er die genau kennt. Im Text heisst es dann, dass er ein paar Vertraute einweiht. Er tut drei Männer ernennen, die die Mission für ihn machen sollen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Das heisst, er ist auch mit dieser Erscheinung, die er hier hatte, ist er in dem Sinn zu anderen Männern und hat sich vielleicht auch ein bisschen verletzlich gemacht mit dem. Aber er ist entschlossen und er schickt die drei Männer, gehen nach Joppe, machen das, was Gott mir gesagt hat. Seine Stimmung ist da ganz fest geprägt von einem tiefen Vertrauen und ich stelle mir vor, dass er auch so freudig, gespannt in einer Erwartungshaltung war. Die Männer machen sich dann auf den Weg. Joppe liegt etwa 55 Kilometer von Caesarea entfernt, das heisst, die hatten einen kleinen Marsch vor sich gehabt. Und am nächsten Tag kommen sie dann bei dem Haus von Simon, dem Gerber, an. Sie finden das auch, weil das so gut beschrieben wurde. Und dort kommt jetzt eben ein zweiter Mann ins Spiel, weil dort macht Simon Petrus gerade auch eine sehr spezielle Erfahrung. Der Simon Petrus, der ist uns vertrauter. Das ist der Simon Petrus, der in der Jüngerschar unterwegs war, ein Wortführer, der Jesus verraten hat. Der von Jesus aber dann auch wieder rehabilitiert wurde. Und der ist als Apostel und Judenmissionar unterwegs. Er hat auf einer Missionsreise Halt gemacht in Joppe. Und der Text sagt uns, dass auch er am Betten ist, und zwar mit knurrendem Magen. Der ist auf dem Flachdach von dem Gerber Simon am Betten, hat Hunger. Und in dieser Situation hat auch er eine Offenbarung. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, heisst Ekstasis. Das ist ein Wort, das unserem deutschen Wort ja auch ganz nahe ist. Wir können es übersetzen mit Verzückung oder ausser sich sein. was passiert, was sieht er? Er sieht, wie vom Himmel her ein Tuch runtergelassen wird, ein grosses Tuch. Und in dem Tuch, in, so wie in einem Sack, sieht er ganz viele verschiedene Tiere. Das ist ja noch eins, aber es sind eben verschiedene Tiere, nicht nur reine, sondern auch unreine Tiere. Ich meine, dass er jetzt Tiere sieht, wenn er dermassen Hunger hat, kann man vielleicht noch nachvollziehen, ist naheliegend. Aber dass es auch unreine Tiere sind, Tiere, die im 3. Mose 11 am Volk Israel eben verboten sind worden, das wird ihn ziemlich irritiert haben. Ich nehme an, er hat ein bisschen mit Ekel reagiert auf das Bild, das er da gesehen hat. Und erst recht, wo nachher auf das Bild aber auch noch eine Aufforderung vom Himmel herkommt, das lesen wir im Vers 13 und 15, dass die Stimme vom Himmel her sagt, auf Petrus, schlachte und iss. Und wo der Petrus sich dreimal weigert, wieder dreimal, der Petrus hat sich mit den dreimal, wo er sich dreimal weigert, die Tiere zu essen, weil er sagt, ich esse doch kein unreine Tier, dann sagt Gott ganz dezidiert, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Ich denke, dass der Petrus die Aufforderung, die hier passiert, fast ein bisschen als eine Versuchung empfinden musste. Der wird hin und her gerissen sein, ist das jetzt wirklich Gott, der zu mir redet? Oder sind das eigene Gedanken, oder ist es eben mich nur ein Magen? Was läuft da? Der ist sehr verunsichert worden. Und das heisst, er hat Gottes Reden eigentlich auch in Frage gestellt. Er hat mit Zweifel reagiert. Vielleicht ist eben die Jahreslosung, prüft alles und das Gute behaltet, ist auch im Raum gestanden. Der Petrus ist geschwankt zwischen seinem Wissen, was Gesetz verlangt, und seiner Treue Gott gegenüber, dieser Stimme gegenüber, die er hier empfiehlt. Zur gleichen Zeit kommen unten die Männer vom Cornelius eben an, beim Simon im Gerber. Und dann doppelt Gott nochmal nach. Es heisst, dass er durch den Heiligen Geist, das lesen wir im Vers 19 bis 20, zum Petrus sagt, Petrus, vor deinem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Ich finde es ganz spannend, dass wir hier so einen Zwei-Schritte-Plan haben. Zuerst redet Gott, der Petrus ist noch nicht sicher, und dann doppelt er nachher. Dann tut Gottes Geist ihm sagen, was jetzt gerade passiert, und er tut seine Zweifel zerstreuen. Er tut seine Bedenken auflösen, indem er sagt, folg ihnen, ohne Bedenken, ich selber habe sie geschickt. Das ermöglicht dem Petrus schlussendlich Ja zu sagen zu diesen Plänen von Gott, ohne dass er die so ganz genau kennt. Ich denke aber, dass er relativ verwirrt und eher etwas überfordert von dem Dach oben abgestiegen ist und dass sein Vertrauen vielleicht eher etwas vorsichtig war. Es kommt also zu dieser Begegnung zwischen den Gesandten von Cornelius und dem Petrus. Dann nimmt er auch noch gerade ein paar Freunde mit, jüdische Freunde, und die kleine Reisegruppe macht sich auf den Weg zurück, die 55 Kilometer nach Caesarea. Und nach dieser langen Wanderung kommen sie im Haus von Cornelius an. Und statt auf einmal trifft der Petrus auf eine ganze Menschenansammlung. Weil der Cornelius hat in dieser Zeit, wo er gewartet hat, alle zusammentrommelt. Seine Freunde, seine Familie, alle Leute, die ihm etwas bedeutet haben. Der Cornelius hat gecheckt, dass irgendetwas Wichtiges im Gang ist. Und er hat das wollen teilen, er hat das nicht nur für sich allein wollen. Wo der Petrus nachher wirklich über die Schwelle von dem Haus von Cornelius überschreitet, bricht er mit seinen ganzen Traditionen, mit den langjährigen Traditionen von seinem Volk. Und dass das mit einem inneren Kampf verbunden ist und bei ihm Unbehagen und immer noch ein bisschen Verunsicherung auslöst, das wird im Vers 28 deutlich. So eröffnet er nämlich die Rede zu diesen Leuten. Er sagt, ihr wisst sicher zu diesen Menschen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Und dann kommt aber der Zusatz, der ganz wesentlich ist: Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass ich keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Der Petrus ist in dieser Ambivalenz zwischen Gesetzestreue und Jesustreue. Gleichzeitig realisiert er aber auch da auf der Schwelle vom Haus von Cornelius, was die Bedeutung war von dieser Vision, von diesem Bild. Er realisiert, dass das, was in diesem Tuch die Tiere da symbolisiert hat, die reinen und unreinen Tiere, dass das genau ein Symbol ist dafür, für Juden und unreine Völker, für die Heiden. Und dass Gott ihm eben sagt, iss, heisst, du darfst. Da wird etwas verändert. Er realisiert, dass Gott allen Völkern sein Heil möchte schenken. Und wo Cornelius den Petrus dann zum Reden auffordert, zögert er nicht mehr länger. Im Vers 34 bis 36 sagt er wahrhaftig, und das muss für ihn wahrscheinlich sehr emotionaler und berührender Moment gewesen sein, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Der Petrus hält hier keine Moralpredigt, er lehrt auch keine Philosophie. Was Jesus macht, ist, dass er Jesus Christus, was Petrus macht, ist, dass er Jesus Christus verkündigt. Und wenn ihr diesen Text eben dann vielleicht noch lesen, die Predigt von Petrus, dann wird deutlich, das ist wie eine Kurzfassung vom Lukas-Evangelium. Also wenn es sich zu lang ist, das Lukas-Evangelium als Ganzes zu lesen, leset einfach nur den Ausschnitt, die Predigt von Petrus, dort habt ihr eine wunderbare Zusammenfassung. Das ist das, was er den Römern erzählt. Und während er predigt und seelehrt, wird er selber belehrt, wird er eine Art selber bekehrt. Weil was jetzt passiert, mit dem hat er nicht gerechnet. Vers 44 bis 45. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, das war noch nicht mal fertig, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Mit dieser Geisttaufe, die hier passiert, bei diesen Heiden, bekräftigt Gott seine Absicht. Und es ist nicht ganz unwichtig, dass hier noch ein paar andere Juden dabei sind, nebst dem Petrus, weil das sind Augenzeugen, die werden dann noch wichtig werden, ein bisschen später, wo der Petrus zu Jerusalem sich verteidigen muss, weil seine Leute dort finden, was da läuft oder gelaufen ist mit diesen Heiden, das ist im Fall nicht ganz okay. Da können wir noch drauf zu reden, das ist in Apostelgeschichte 11. Mich beeindruckt an dieser Geschichte die unglaubliche Regie. Da gibt es zwei Visionen. Zwei Männer, die zwei Visionen haben, jede für sich nicht verständlich. Erst in der Begegnung von diesen beiden Männern wird die Absicht von Gott klar. Und Gott selber leitet durch sein Reden hier einen Fortschritt ein. Er bringt einen Stein ins Rollen. Mir kommt es vor, wie wenn Gott die Lebensfäden von diesen beiden Männern verknüpft. Er führt zwei Menschen, wo sich maximal fremd sind, zusammen. Ja, er bewegt sie förmlich aufeinander zu. Und das ist aus meiner Sicht eine unglaubliche Regie. Der Petrus und seine Freunde haben, gerade weil sie das am eigenen Leib alles erleben, haben sie die Lektion realisiert und gelehrt. Gott hat sie überzeugt. Aber die Gemeinde in Jerusalem, die gehört von dem, was hier passiert ist, die sind ein bisschen anderer Meinung. Wo Petrus dann zurückkommt, stellen sie ihn zur Rede. Und er sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. Er muss sich rechtfertigen. So passiert es, dass die Bekehrung oder die Umkehr von Petrus, er muss lernen, dass Gott etwas ändert, dass Gott seine Geschichte fortschreibt, dass die Bekehrung, die Umkehr von Petrus wie ein Vorläufer ist, auch für die Gemeinde, die auch muss etwas dazulernen, die auch eine Umkehr nötig hat. Und er erzählt seinen Geschwistern in Jerusalem, was passiert ist. Dort kommt wieder die ganze Geschichte, also das wird x-mal erzählt. Und der Petrus fasst hier zusammen im Vers, Apostelgeschichte 11, Vers 15 bis 18. Ich hatte eben erst begonnen, erzählt er innen, zu den Versammelten im Haus des Cornelius zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hatte ihnen, den Heiden also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich? Ganz wesentlich. Wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen. Die hier hören, reagieren nachher auf die Botschaft von Petrus. All diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht, als sie das gehört hatten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht, und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Was die Judenchristen damals lernen mussten, ist etwas, was ich in meiner Predigt zur Heidin schon mal gebracht habe. Und zwar, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Zeitplan von Gott und seinem Heilsplan. Vor dem Kreuz und der Auferstehung. In den Evangelien wird deutlich, dass Gottes Zeitplan ist, dass zuerst die Juden vom Evangelium sollen erreicht werden. Die haben Priorität. Die sind im Fokus. Zuerst die Juden, dann die Heiden. Das ist Vorkreuz und Auferstehung. Und was jetzt eben passiert und was die Leute eben realisieren müssen, ist das nach Kreuz und Auferstehung, eben in der Apostelgeschichte, dann der Heilsplan von Gott sich Bahn bricht. Dass alle Menschen ihn kennenlernen, dass alle Menschen in Genuss von seiner Annahme und Liebe kommen, dass Juden und Heiden gleichwertig sind. Und die Geschichte von Cornelius ist dafür der Auftakt. Was passiert nämlich im Anschluss? Es ist ein Türöffner für die Missionsreisen, die dann nachher kommen. Missionsreisen, die nach Kleinasien, nach Europa führen, wo der Petrus, vor allem auch der Paulus und seine Freunde dann unterwegs sind. Das Evangelium breitet sich aus unter die Völker. Und dass wir heute hier als FEG Grossstädte zusammen sein können, dass wir Jesus kennen, dass wir mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind, das hängt zusammen mit diesen beiden Männern von damals, dem Petrus, dem Cornelius, die beide Mut hatten, Grenzen zu sprengen, Vorurteile zu überwinden, Hürden zu nehmen und eben Ja zu Gottes Plan zu sagen. Das sind meine Ausführungen zu Cornelius und Petrus. Ich möchte euch einen kurzen Moment geben, um zu überlegen, was ist deine Erkenntnis? Wenn ich Predigt vorbereite, finde ich es immer extrem spannend, was in mir alles in Bewegung kommt. Was es für Aha-Momente gibt, für irritierende Momente, wie die Bibel auf so unterschiedliche Art und Weise davon reden. Das erlebe ich auch immer wieder als ein Privileg. Und gleichzeitig frage ich mich auch manchmal, was kommt echt schlussendlich an? Das sind alles unterschiedliche Menschen. Das sind an unterschiedlichen Zeitpunkten von eurer eigenen Geschichte. Mit Gott, mit euch, mit eurem Leben. Und ich fände es auch spannend, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um zu überlegen, von all dem, was ich jetzt geteilt habe, was ihr gehört habt, was ihr die Geschichte, die ihr vielleicht schon kennt habt, noch mal ein bisschen näher kennengelernt habt, was ist das, was für euch jetzt an dem Ort, wo ihr seid, wichtig ist. Und dann würde ich gerne im Anschluss auch noch zwei, drei Stimmen hören, bevor ich dann noch mein eigenes Fazit teile und damit abschließe. Ein kurzer Moment von der Reflexion. Was ist dir wichtig geworden? Was berührt dich vielleicht an dieser Begegnung? Vielleicht gibt es etwas, das dich nachdenklich stimmt oder das persönlich gerade zu dir redet. Ich fände es super, wenn ihr mutig seid und etwas teilt von dem, was euch wichtig ist geworden. Ganz ein wichtiger Punkt. Gott hat die Chance bekommen, reinzureden in die Leben dieser Männer, weil sie sich auf ihn ausgerichtet haben, weil sie im Gebet waren, weil sie sich Zeit genommen haben für sein Reden. Also da werden so viele Vorurteile abgebaut. Du sagst, es erstaunt dich, dass die römischen Gesandten dann auf die Leute beim Simon dem Gerber treffen, den Petrus antreffen und irgendwie scheint das zu geigen. Also die Chemie, die eigentlich kulturell so unterschiedlich wäre und die voller Vorurteile wäre, Gottes Geist macht es möglich, dass die Hürden überwunden werden, dass die irgendwie zusammen in dieser gemeinsamen grösseren Mission vorwärts kommen.
Er hat ja bewusst einen Teil ausgewählt von der Geografie, wo die mittelalterlichen Kanäle übergelaufen sind mit Handel. Und das ist schon speziell.
Also du staunst über die strategische Haltung, die Gott hier zeigt, dass er sich zwei Männer aussucht, die geografisch auch noch erreichbar sind. Also wenn die irgendwie 400 Kilometer voneinander entfernt gewesen wären, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Gott zieht verschiedene Fäden, macht es möglich, dass auf einem kleinen Raum in unmittelbarer Nähe und gleich in dieser ganzen Distanz die Geschichte kann bahnbrechen. Gott ist ein Strateg.
Und auch Israel ist ein Handelszentrum.
Ja.
Und von dem weg noch ein Missionar.
Ja. Also die ganze Verbreitung vom Evangelium, die möglich ist wurde durch das Handelszentrum, ja, was es dort hatte. Sonst noch Beobachtungen?
Mich fasziniert das Zusammenspiel von Gottes Souveränität und dem Übernatürlichen mit dem ganz normalen.
Ja. Immer wieder faszinierend, das Zusammenspiel, dass Gott seine Geschichte nicht allein schreibt, sondern dass er irgendwann auf die absurde Idee ist gekommen, mit uns Menschen zusammenzuarbeiten. Und dass er mit dem bis heute nicht aufhört. Dass die Mischung zwischen dem Übernatürlichen und dem zutiefst Menschlichen, wo irgendwie zusammenkommt und ein grosses Ganzes ergibt. Es stärkt dein Vertrauen in Gottes Plan, in Gottes Souveränität, in seinen Weg, wo er geht in seiner Geschichte, mit seinen Menschen, aber auch mit dir ganz persönlich. Es stärkt das Vertrauen, die Geschichte, die du jetzt gehört hast.
Ja, und ich glaube,
dass
es wirklich lohnt, gehorsam zu sein, weil man Mensch gar nicht denkt, was es für eine Auswirkung haben könnte. Also es berührt mich eigentlich schon, wenn ich überlege, aber wenn wir gehorsam gewesen sind, hat es so Auswirkungen gehabt, so viele Menschen, so viele Jahre später.
Das ist uns ja auch bei der Maria-Begegnung, in der Predigt von Thomas, gerade Weihnachten, oder, wo Maria Ja sagt zu dem Engel. Und da sind es Männer, die Ja sagen und wo in dem Gehorsam nachher wieder Keim ist, für das das kann fruchtbar werden und ganz viele Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Menschen. Merci viel mal für das Teilen. Es ist für mich sehr wertvoll zu sehen, eben, was verschiedene Aspekte da zusammenkommen. Und es ist gar nicht weit von dem entfernt, was ich für mich selber auch rausgenommen habe. Ich möchte das als mein eigenes Fazit noch teilen. Was mir in dieser Geschichte wieder entgegengekommen ist, ist, dass der Gott geschichtsmächtig und souverän ist, dass seine Liebe alle Grenzen sprengt und dass er eben mit seiner Geschichte und mit seinen Menschen zum Ziel kommt. Das ist für mich auch sehr tröstlich für unsere Zeit, unsere Themen, unsere Nöte, die heute im Raum stehen. Und die Liebe von Gott, die eben alle Grenzen sprengt, das ist für mich auch immer wieder so wichtig zu wissen, dass die Liebe auch meinen eigenen Horizont sprengt. Dort, wo ich Gott eben nicht verstehe. Und auch mein eigenes klein kariertes Denken, meine eigenen Vorurteile. Ich glaube, ich habe neu realisiert in der Vorbereitung von dieser Predigt, dass ich Gottes Liebe und die Entschlossenheit von seiner Liebe nie unterschätzen sollte. Und dass ich immer wieder auch möchte, deren noch einführen. Was mir auch ganz bewusst ist geworden, alles fängt mit der Sehnsucht an. Der Gehorsam kommt irgendwann auch. Aber der Anfang ist die Sehnsucht. Beide Männer sind in der Beziehung zu Gott oder suchen ihn, haben Sehnsucht nach ihm und das ebnet den Weg. Wenn die da ist, dann braucht es aber auch noch Raum für Gottes Reden. Das ist das, was du gesagt hast. Das Wenn ich möchte, dass Gott mich involviert in seine Pläne und in sein Wirken, dass es dann eben auch wichtig ist, dass ich ihm Gelegenheit gebe, dass er sich mir überhaupt offenbaren kann. Dass ich bereit bin, diesen Weisungen auch zu folgen. Das ist ein Thema, wo ich selber ganz fest dran bin. Und zuerst habe ich gedacht, ja, so ist doch, Gott kann nur reden, wenn wir still sind. Und dann habe ich aber gemerkt, auch da kann man wieder die Regeln nicht definitiv so sagen. Weil da habe ich an Saulus gedacht, der ja zumindest unterwegs in seinem Aktivismus ist von der Judenverfolgung, von der Christenverfolgung. Und dann wird er ab seinem Röstchen oben runtergeholt. Also dort hat Gott nicht einen ruhigen Moment genutzt, sondern er ist voll Kröst rein. Das zeigt mir, Gott findet ja auch seinen Weg mit jedem Einzelnen von uns. Aber wenn wir zwischendurch ein bisschen still werden, kann das, denke ich, auf jeden Fall helfen. Und das Letzte, was mich wahnsinnig spannend dünkt und sehr berührend, und das wird in Apostelgeschichte 1,8 in dem Missionsauftrag wird es auch betont, der Geist wird auf euch kommen. Der Heilige Geist hat so eine wichtige Rolle. Er ist ein Geburtshelfer bei so vielen Prozessen, bei so vielen neuen Kapiteln in dieser Geschichte. Und er ist auch ein Hilfe, ein Unterstützer in meiner eigenen, meiner persönlichen Nachfolge. Er ist ein Übersetzer, ein Ermutiger, ein Kompass, eine Orientierungshilfe, auch dort, wo es darum geht, Sachen zu prüfen oder Entscheidungen zu treffen. Und mit ihm möchte ich rechnen. Ich schließe mit einem Gebet. So viele Geschichten, Gott, in deinem Wort. So viele Geschichten, so viele Menschen, die du eingewoben hast in deine ganz grosse Geschichte. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir staunen wirklich immer wieder, dass du dein Ding nicht allein durchziehst, sondern dass du mit uns zusammen schaffst. Und das hast du dann auch deutlich gemacht, wo du in Jesus auf die Erde gekommen bist, wo du auf Augenhöhe bist gekommen, wo du wirklich Mensch bist geworden. Danke, dass du uns so würdigst und dass du immer wieder auf uns baust, auch dort, wo wir nicht treu sind, wo wir immer wieder stürcheln, wo wir Fehler machen, wo wir uns nicht als würdig erweisen. Danke, dass du so geduldig bist und dass deine Liebe einfach unerschütterlich ist, bedingungslos. Danke für die Geschichte von Cornelius und Petrus und dass du deine frohe Botschaft, deine Annahme, deine Erlösung wirklich allen Menschen willst zugänglich machen. Hilf uns dort, wo wir selber mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wo uns schwerfällt, andere anzunehmen oder wo uns andere irritieren, dass wir immer wieder uns von deinem Geist auch weichklopfen können, dass wir uns gewinnen können, damit wir uns einlassen auf andere. Und ich bitte dich einfach, dass du mit uns zusammen schaffst, auch in diesem Jahr 2025, dass wir dürfen Erfahrungen machen mit dir, dass wir dürfen merken, dass du mit uns deine Geschichte schreibst und dass du uns aber auch die Bereitschaft gibst, uns immer wieder darauf einzulassen, auch dann, wenn wir Sachen nicht verstehen, wenn uns Sachen unkomisch vorkommen. Danke, dass du uns mit deinem Geist führen willst und auch über uns wachst. Amen.